Es ist fast schon cozy, eine gemütliche Szene hier im Weißen Haus. Am 13. November, da sitzen vereint und friedlich Joe Biden und Donald Trump vor einem knisternden Kaminfeuer. Der noch amtierende Präsident empfängt den künftigen US-Präsidenten, um die Übergabe im Weißen Haus zu besprechen. Trump sagt, Politik sei halt hart und er schätze umso mehr, dass die Stabsübergabe friedlich verlaufe, reibungslos, diese Transition. Das Ganze wirkt etwas steif und distanziert, aber auch anständig gesittet, Isabel.
Ja, auffällig gesittet. Offenbar hat Präsident Joe Biden ein Setting eingerichtet, das auch vorspielen soll, wie sich ein Präsident eben benimmt, wenn er die demokratischen Regeln befolgt. Er will demonstrieren, wie man auf eine anständige Art und Weise einen Nachfolger empfängt und die Macht übergibt, den Volkswillen respektiert und will damit natürlich auch einen Kontrast schaffen zu Donald Trump vor 4 Jahren.
Genau, da waren es ganz, ganz andere Bilder, muss man sagen, vor 4 Jahren.
In der Tat, zu einem solchen Treffen kam es nie. Trump verweigerte ja eigentlich die Regierungsübergabe. Er hat seine Niederlage ja auch nie eingestanden. Stattdessen versuchte er, das Resultat umzustürzen. Wir wissen, wie es endete am 6. Januar mit dem Sturm auf das Kapitol.
Ja. Darum nimmt man Trump dieses brave Händeschütteln hier vor dem Kamin irgendwie auch nicht ganz ab. Und mit Humor, sehr köstlich, finde ich, hat das die polizatirische Daily Show auf den Punkt gebracht.
Now that's a man who appreciates a smooth transition of power. As long as it's transitioning towards him. If it's transitioning away from him, there's going to be some January 6 in, but if it's towards him, smooth.
Smooth. Es hat was, oder? Es ist schon ein bisschen entlarvend.
Ja, es ist eine sehr zutreffende Satire, natürlich.
Absolut, ja.
Nun, Fakt ist, Trump ist gewählt und übernimmt das Steuer. Die sogenannte Transition beginnt. Das ist eine sehr entscheidende Phase dieser Regierungsübergabe. Für den Start seiner Präsidentschaft sehr wichtig und Trump gibt Gas.
Amerika hat entschieden. Das ist der geopolitische Podcast der NZZ. Und heute sprechen wir mit Auslandredaktorin Isabel Jacobi über die Transition, diese volatile Übergangsphase von Bidens zu Trumps Präsidentschaft. Mein Name Marlene Oehler. Isabel, was meint das denn genau, diese Transition? Kannst du das ein bisschen erzählen, so aus dem politischen Alltag?
Die Transition, die Transition ist eine sehr dynamische Phase. Der neue Präsident bildet die neue Regierung, bestimmt die politischen Prioritäten der ersten Regierungsjahre und zudem müssen ganze 4000 Stellen in Washington umbesetzt werden, von den Ministerien bis zu den Schlüsselpositionen in den Departementen. Und währenddessen regiert der alte Präsident noch weiter, bis am 20. Januar, wenn der neue eingeschworen wird, aber er ist eine lame duck, eine lahme Ente. Er steht zum Beispiel nicht mehr so im Licht der Öffentlichkeit. Zum Beispiel Biden war an der G20, wurde kaum bemerkt. Die Medien schreiben, folgen ihm nicht mehr. Und trotzdem versucht die alte Regierung, also Joe Biden, noch so viel umzusetzen wie möglich, den letzten Stempel aufzudrücken, Geld zum Beispiel zu verteilen an Projekte, die dann wahrscheinlich bald abgesägt werden.
Das schauen wir nach im Detail noch genau an, was die Demokraten noch zu sichern und zu retten versuchen. Aber Donald Trump zunächst einmal, also der operiert bis zu seinem offiziellen Einzug im Weißen Haus aus seiner Zentrale, könnte man sagen, in Mar-a-Lago in Florida, jetzt in dieser Übergangsphase, in der Transition.
Ja, und er macht eine große Castingshow daraus. Er hält also Hof in Mar-a-Lago, er empfängt Kandidaten und Günstlinge, die ziehen herbei, also die wohnen in der Nähe, mieten sich Häuser oder ziehen gleich in den Resort Mar-a-Lago. Elon Musk ist ein Dauergast dort.
Der diniert am Tisch mit dem künftigen Präsidenten.
Genau, also er weicht nicht von seiner Seite, aber es gibt noch andere Figuren, die da wirklich zum engen Zirkel gehören. Der opulente Speisesaal ist quasi das Nervenzentrum. Dort ist auch das Kommunikationsteam, das dann fast im Stundentakt letzten Freitag zum Beispiel Ernennungen rausgeschleudert hat. Und dazwischen spielt Trump Golf. Für die Regierungsgeschäfte von Biden interessiert er sich eigentlich weniger. Er hat bisher also auch noch nicht die Papiere unterschrieben, die es für eine offizielle Transition braucht. Das heißt, ab dann wären dann die Türen offen in den Departementen und die Trump-Leute könnten hineingehen und sich wirklich einarbeiten. Aber das ist bisher nicht geschehen.
Okay. Kannst du etwas über diese Stoßrichtung erzählen? Du sagst, versucht bereits jetzt einen Stempel aufzudrücken.
Ja, für Trump ist es ja die letzte Amtszeit und ich glaube, er will eine Legacy hinterlassen. Er will wirklich in die Geschichte eingehen mit dieser zweiten Amtszeit. Mhm. Und ganz wichtig ist ihm deshalb die Verschlankung des Staatsapparats. Das ist ein Projekt, das man wirklich ernst nehmen muss, denke ich. Er will die Bürokratie abbauen, er will Deregulierung. Das sind republikanische Kernanliegen, die er wirklich umsetzen will in dieser Amtszeit. Mhm. Das heißt auch, dass es zu Massenentlassungen von Beamten kommen könnte. 22 Millionen Beamte gibt es auf verschiedenen Regierungsebenen. Also das ist ein großer Tanker. Mhm. Trump hat die Aufgabe an die Unternehmer Elon Musk und Vivek Ramaswamy delegiert. Ja. Und sie sind eine schlagkräftige Gruppe. Ihr sogenanntes Department of Government Efficiency will jeden Aspekt des Bundeshaushalts unter die Lupe nehmen. Und gleichzeitig im Repräsentantenhaus und Senat wurden Liaisons und Gruppen zusammengestellt, die auf der Seite der Legislative sie unterstützen sollen. Es ist ein recht durchdachtes Projekt. Wir kennen erst die groben Züge, aber es sieht aus, als man das wirklich ernst nehmen sollte, obwohl es Hürden gibt, weil große Teile des Haushaltes eigentlich fix zugeteilt sind. Und natürlich sind da auch die Gerichte, die da noch ein Wort mitsprechen werden. Wir sehen, was daraus wird, aber das ist sicher eben ein Legacy-Projekt von Trump.
Okay. Du hast vorhin die Castingshow angesprochen in Mar-a-Lago. Mar-a-Lago, ich kann es nie aussprechen. Auch ein Punkt, wo Trump einen Stempel oder seinen Stempel jetzt aufdrücken kann und will. Und das gab ja in letzter Zeit auch sehr, sehr viel zu reden.
Ja, ganz Washington hat nach Luft geschnappt wegen 4 Ernennungen, die ja sehr kontrovers waren. Etwas vergessen geht, dass er auch noch 12 andere gemacht hat, die dann eigentlich nicht sehr zu viel Diskussionen geführt haben.
Und über die schweigt man.
Ja, genau. Und es ging ja sehr schnell. Also er hat im Rekordtempo das ganze Kabinett besetzt innerhalb von knapp 3 Wochen. Ja. So etwas hat es, glaube ich, noch nie gegeben.
Also gefühlt kann man nicht nach ein Name um Name, Skandal um Skandal fast.
Das stimmt. Wobei eben, es ist ein Gemisch, es sind konventionelle Ernennungen, wie zum Beispiel Marco Rubio als Außenminister oder Scott Bessent als Secretary of Treasury oder Howard Lutnick als Secretary of Commerce. Das sind recht konventionelle Ernennungen, Wall Street-Leute, Marco Rubio, ein gestandener Außenpolitiker auf dem Capitol Hill. Ja, das waren insgesamt 12 Vorschläge für die 16 Kabinettpositionen, die eigentlich kaum zu reden gaben.
Ja.
Und dann gab es natürlich eben die auch, sagen wir mal, schockieren sollten oder eine Duftmarke setzen.
Ja, Schockwelle.
Ja, da gab es einige Figuren, die in den Schlagzeilen waren. Pete Hegseth, der soll Chef des Pentagon werden, Verteidigungsminister, ist ein Kriegsveteran mit Harvard-Abschluss, leitete 2 konservative Veteranenorganisationen, schrieb ein paar kulturkämpferische Bücher. Aber ja, er hat etwas wenig Kompetenz, um diesen riesigen Verteidigungsapparat zu steuern. Ein Budget von 850 Milliarden Dollar, Millionen von Mitarbeitenden, die ganze riesige amerikanische Armee. Das ist schon die Frage, ob er qualifiziert ist. ja, ebenso umstritten Robert F. Kennedy Jr. als Gesundheitsminister, ein ja. Impfskeptiker mit einem Hang zu Verschwörungstheorien.
Und der mit dem Wurm im Hirn, haben wir,
wir
schon,
haben
mal eine Folge
schon
gemacht.
Mal, wir haben darüber schon einmal gesprochen, ja. genau. Und dann Tulsi Gabbard, die ehemalige demokratische Kongressabgeordnete, die jetzt Republikanerin geworden ist. Sie soll die Chefin der nationalen Geheimdienste werden.
Ja, und diese Nominierung hat besonders zu reden gegeben, ja. offenbar wegen Kreml-Nähe.
Ja, Tulsi Gabbard soll die 17 Geheimdienste in den USA koordinieren. Sie ist Kriegsveteranin und eine radikale Isolationistin. Sie ist vehement gegen die Unterstützung der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland. Sie gilt als Putin-Apologetin. Mhm. Sie hat sehr kontroverse und sehr kremlnahe Aussagen gemacht in der Vergangenheit. Und das ist eigentlich das, was die Leute ja, skeptisch stimmt.
Wir haben hier ein Beispiel, können wir vielleicht kurz reinhören, was sie da auf Social Media mal gepostet hat.
Here are the undeniable facts. There are 25 to 30 US-funded biolabs in Ukraine. According to the US government, these biolabs are conducting research on dangerous pathogens.
Das ist ein Video, da verbreitet sie eigentlich wirklich Kreml-Propaganda, nämlich, dass es in der Ukraine von den USA finanzierte geheime Biolabore geben soll. Und das, ja, das war ein Grund von Putin, weshalb Russland sich bedroht fühlen musste und weshalb er den Angriff, wie er den Angriff legitimierte.
These labs need to be shut down immediately. Auf Social Media gab es 2,3 Millionen Klicks, habe ich gesehen.
Ja, das ging viral und wurde auch oft zitiert in russischen Medien. Also sie gilt als sehr beliebte Figur in Moskau. Und die Demokraten verdächtigten sie, eine russische Agentin zu sein.
Some of you have accused me of being a traitor to my country, a Russian asset, a Trojan horse.
Sie hat sich aber immer gegen diese Vorwürfe gewehrt, zum Beispiel in der Fernsehshow The View.
Which basically means that I'm naive or lack intelligence to know what's going on.
Da sagt sie, sie sei keine Verräterin, sie sei eine Patriotin.
I am a patriot. I love our country.
Wurde das je aufgelöst?
Nein, es gab nie eine Untersuchung.
I have dedicated almost my entire adult life to protecting the safety, security and the freedom.
Das ist unglaublich, aber ich denke, diese Verstrickungen und Vorwürfe, die werden jetzt in den nächsten Wochen noch ganz genau unter die Lupe genommen in der Transition. Ich würde gern mit dir aber nochmal auf die Frage der Qualifikation zu sprechen kommen. Das hört man die ganze Zeit eben auch im Zusammenhang jetzt mit den drei genannten umstrittenen Figuren, dass die nicht genug qualifiziert seien für das Amt. Wenn wir jetzt mal ganz kurz in die Schweiz blicken, klar, das System ist etwas anders, weil das Parlament ja die Regierungsmitglieder bestimmt. Aber immer wieder mal werden bei uns Bundesräte in Departemente, also in Ministerien gespült, nicht weil sie sich besonders eignen, sondern schlicht, weil die gerade frei sind oder weil es eine Rochade gab. Und so kommt es, dass beispielsweise unser Justizminister kein Jurist ist oder die Verteidigungsministerin keine militärische Laufbahn hinter sich hat. Aber die haben ja einen Stab von Mitarbeitern, von qualifizierten Leuten um sie herum. Also was ich damit sagen will, ist die Qualifikation per se denn so wichtig? Oder kann man sagen, wichtig ist, es muss eine integre Führungspersönlichkeit sein, vielleicht im besten Fall auch eine mit moralischer Integrität?
Ja, sicher. Also wir haben ein ganz anderes System natürlich. Das sind ja eben keine Posten, die durch eine Volkswahl bestimmt werden. Das sind Ministerien und in gewissen Ministerien in den USA, zum Beispiel dem Verteidigungsministerium, ist schon eine Kompetenz wichtig, weil dieser Verteidigungsapparat ist so kompliziert. Um den navigieren zu können, denke ich, braucht es eine gewisse Erfahrung und Kompetenz. Und es ist die Frage, ob Pete Hegseth diese Kompetenz mitbringt. Andererseits ist er jemand, der neue Ideen einbringen würde im Sinne von Trump, der eben alte Strukturen auch aufbrechen will. Und ich denke, ja, also ich meine, Leute, die von außen kommen und einen frischen Blick haben, können sicher Änderungen auch auslösen, die durchaus im Interesse des amerikanischen Volkes sein könnten. Also zum Beispiel RFK, der möchte sich auf chronische Krankheiten fokussieren. Das ist tatsächlich ein Anliegen, weil es ich glaube, 60% der Amerikaner haben eine chronische Krankheit. Also das ist wirklich wichtig für die Volksgesundheit. Andererseits ist es gut, wenn ein Schwurbler, ein Impfskeptiker an der Spitze der Gesundheitsbehörde ist. Ich meine, es könnte ja sein, dass es eine neue Pandemie gibt. Oder eben, also soll eine Person, die in Moskau als Modellamerikanerin gefeiert wird, an der Spitze der amerikanischen Geheimdienste stehen? Diese Fragen gehen tiefer als die Frage der Inkompetenz oder Kompetenz, sondern es sind auch Mängel, die diese Personen mitbringen.
Okay. Aber was will Trump denn damit aussagen? Also, dass er so radikale, sagen wir, umstrittene Persönlichkeiten nominiert?
Aussagen oder erreicht eigentlich tatsächlich konkrete Ziele damit. Also einerseits belohnt er Leute, die ihm geholfen haben, die Wahl zu gewinnen, wie Tulsi Gabbard und RFK. Die waren eigentlich Demokraten haben sich dann ihm angeschlossen und brachten auch ganz spezifische Wählergruppen mit. Und das Zweite ist, Trump erreicht damit, dass er loyale Kandidaten nominiert. Und er lernte aus der letzten Amtszeit, dass es einen großen Reibungsverlust gibt, wenn er Ministerien besetzt mit Chefs, die eigentlich gegen ihn arbeiten. Das war im Fall des Verteidigungsministeriums so. Die Generäle, die er damals an die Spitze des Pentagon setzte, die haben recht Gegensteuer gegeben. Zum Teil auch im Interesse des amerikanischen Volkes, weil Trump hatte auch einige gefährliche Ideen, zum Beispiel das Militär gegen Demonstranten einzusetzen. Und das hat das Pentagon schließlich verhindert. Ja. Und schließlich will Trump auch markieren, dass er einfach in Washington jetzt the new guy in town ist, dass er die Regierung umkrempeln will. Und er ist halt auch gewillt, die Demokratie zu, sagen wir mal, testen und ihre Checks and Balances zu testen.
Aber man muss an dieser Stelle auch festhalten, Trump kann die Personen, die er nominiert in dieser Transition, nicht einfach ins Amt hieven. Also da gibt es ja immer noch den Senat, der ein Wörtchen mitzureden hat, oder?
Klar, der Senat muss die Nominierungen bestätigen. Der neu gewählte Kongress beginnt damit am 3. Januar. Dann tagt der neu gewählte Kongress und dann beginnen bald darauf die Hearings der Kandidaten. Ein Kandidat hat sich ja bereits zurückgezogen, das ist Matt Gaetz.
Großer Skandal.
Ja, genau. Trump wählte ihn zu seinem Justizminister. Der Abgeordnete aus Florida war bekannt als politischer Brandstifter im Repräsentantenhaus, bekannt für seine Störmanöver, die sich auch gegen die eigene Fraktion richteten. Er war recht unbeliebt, auch unter den Republikanern. Ja, und schließlich stolperte er über einen Sexskandal. Also er hatte auch ein verhaltensauffälliges Sexualleben. Er war nicht nur der Troll im Repräsentantenhaus, er hatte auch eine Ermittlung am Hals wegen Sex mit einer Minderjährigen, die dann fallen gelassen wurde. Aber es gab auch einen Ethikbericht im Repräsentantenhaus, der nie publiziert wurde, weil er sich vorher vom Amt zurückzog. Auch das geschah letzte Woche.
Ja, und sagte, er wolle keine Distraction darstellen.
Er zog sich zurück von der Kandidatur für den Justizminister, sagte aber, all die Vorwürfe seien nicht korrekt, aber er wolle nicht Trump behindern, wenn er jetzt sein Kabinett zusammenstellt.
Weil es war ja dann irgendwann auch klar, bei dem ganzen Schlamassel, den ganzen Diskussionen, durch den Senat würde er es niemals schaffen.
Ja, die Senatoren signalisierten A, dass sie diesen Ethikbericht einsehen wollten und dann hat er einfach auch die Stimmen nicht. Also die Republikaner haben ja eine Mehrheit von 53 Senatoren, die Demokraten 47, das heißt, sie können maximal 4 Stimmen verlieren. Und es war klar, dass diese 4 Stimmen eigentlich da sind, um Gaetz zu Fall zu bringen und dann hat er sich zurückgezogen. Und ja, viele Republikaner im Senat waren richtig erleichtert, als sie davon hörten, dass er sich zurückzieht.
Also im Klartext, die erste Wahl war schlecht.
Ja.
Und mittlerweile gibt es auch schon einen Ersatz, einen neuen Namen.
Pam Bondi, ja. Sie ist wahrscheinlich schon immer auf der Liste ganz oben gewesen. Matt Gaetz war wahrscheinlich eine Art von Experiment von Donald Trump. Und ihre Ernennung kam ganz rasch, nachdem sich Matt Gaetz zurückgezogen hat. Und sie ist mehr ein konventioneller Vorschlag. Also sie war Staatsanwältin und Floridas Justizministerin und auf Fox News eine scharfzüngige Verteidigerin von Trumps politischen Aktivitäten.
Okay, aber dann würde die These, die da kursierte, dass Trump mit jetzt bewusst eine zu radikale Figur nominierte, um damit die anderen umstrittenen Personalien durchzubringen, dann würde die These eigentlich nicht mehr ganz greifen jetzt.
Ja, es ist schwierig, da kursieren im Moment viele Thesen. Aber klar, also man muss wissen, im Senat sind zwar nicht alle Republikaner auf Trumps Linie. Es gibt gemäßigte Senatorinnen und Senatoren der älteren Garde, aber auch die müssen sich überlegen, wie viele Kandidaten von Trump sie ablehnen können. Mhm. Sie haben jetzt bereits eigentlich einen, nicht durch eine Abstimmung, aber weil sie deutlich gemacht haben, dass ihm die Stimmen fehlen, zu Fall gebracht. Also es kann schon sein, dass sich die Senatoren eben überlegen müssen, wen sie da kippen.
Ja.
Es gibt auch noch eine andere These, dass es ein Loyalitätstest war für die Senatoren, den sie offensichtlich nicht bestanden haben. Also sie haben sich gegen Trump gerichtet. Denn wie gesagt, 4 Abweichler genügen und es war offensichtlich, dass ihm die Stimmen fehlten und das brachte ihn zu Fall. Und man sieht, dass der Senat auch bereit ist, Gegensteuer zu geben und deshalb versucht Trump jetzt, den Bestätigungsprozess im Senat eigentlich auszuhebeln.
Aber wie?
Durch sogenannte Recess Appointments, das heißt Ernennungen in der Pause. Das heißt, wenn eine Sitzungspause oder Sitzungsferien im Senat mehr als 10 Tage dauern, dann kann ein Präsident laut Verfassung, wenn es die Lage notwendig macht, Ernennungen ohne Senatsbestätigung tätigen.
Das klingt ein bisschen nach Hinterzimmertrick.
Ja, das ist es. Das ist übrigens eine historisch bedingte Einrichtung, diese Recess Appointments, denn zu Gründerzeiten reisten die Abgeordneten von weit her an mit Pferden und deshalb dauerte es und in einer Notlage gab die Verfassung deshalb dem Präsidenten diese Ermächtigung.
Ja, dass er schnell reagieren kann.
Genau, und diese Ernennungen sind dann maximal 2 Jahre gültig, dann muss der Senat sie absegnen. Und diese Ermächtigung wurde von Präsidenten der jüngeren Vergangenheit tatsächlich gebraucht, zum Beispiel von Bill Clinton oder George Bush oder auch Barack Obama. Und die Folge davon ist, dass der Senat heute eigentlich gar nicht mehr Ferien macht, die länger gehen als 10 Tage.
Also aus Sorge, dass das angewendet wird?
Aus Sorge, dass dann sonst ihre Kompetenzkandidaten zu bestätigen umgangen wird.
Wie ist denn das Klima jetzt? Also was spürt man in diesem Senat?
Der neue Mehrheitsführer ist John Thune und der hat bereits wissen lassen, dass der Senat seine verfassungsmäßige Rolle auch ausüben wird. Und es gibt weitere moderate Republikaner, die das so sehen und es sind 3 Republikaner, die auch für das Impeachment von Trump gestimmt haben, also kritische
Trump. Köpfe.
Genau. Mhm. Und hinzu kommt dann noch Mitch McConnell, der langjährige Senatsführer. Er muss keine Rücksicht mehr auf seine Karriere nehmen. Er ist 82 Jahre alt und in 2 Jahren wird er aus dem Senat ausscheiden. Er ist also frei zu stimmen, wie er denkt. Und er wird die Tradition des Senats bewahren. Also es sind 4 Stimmen.
Okay. Aber so ein bisschen zuversichtlich stimmt das ja doch. Also diese Checks and Balances, das funktioniert Trump hin oder her.
Die erste Prüfung ist bestanden, ja. Die Reihen im Senat haben gehalten, haben dieses Recess, die Idee dieses Recess Appointments, das ja nicht verfassungsmäßig ist, würde ich mal sagen, verhindert. Was jetzt ansteht, ist eine Prüfung des Repräsentantenhauses. Die Idee ist jetzt vom Trump-Team, dass sie via das Repräsentantenhaus einen Recess, also eine Senatsferien erzwingen könnten. Und das ist auch tatsächlich so, da gibt es diese Klausel in der Verfassung, die das erlauben würde. Aber auch hier sieht man, dass der Appetit sehr klein ist im Haus und ja, die Mehrheit ist extrem dünn. Also das wird wahrscheinlich auch nicht zustande kommen. Die wollen nicht in einen riesigen Konflikt mit dem Senat treten.
Okay. Also der zu umstrittene Gates, der ist ja rausgeflogen, aber die Frage ist jetzt, die noch verbliebenen Umstrittenen im Team, würdest du sagen, die kommen durch, die bleiben oder wird das auch noch?
Es wird Hearings geben. Wir haben im Fall von Matt Gaetz gesehen, dass auch Dokumente wahrscheinlich von der Biden Regierung geleakt worden. Mhm. Also wenn es da Material gegen Tulsi Gabbard gibt, das wird wahrscheinlich geleakt werden. Also da kann noch sehr viel kommen, das wir nicht wissen jetzt, aber dass die Hearings werden knallhart werden.
Also es wird deutlich, Trump versucht in diesen ersten Wochen nach seiner Wahl in der Phase der Transition erste Pflöcke einzuschlagen, erste Stempel aufzudrücken, Weichen zu stellen. Was ist jetzt mit den Demokraten? Über die haben wir noch nicht wirklich gesprochen. Die stehen so ein bisschen am Gartenzaun, schauen zu. Ja. Was für Möglichkeiten haben die?
Die werden sehr bald vertrieben aus der Regierung und gehen in die sogenannte Wilderness, sagt man dem in Washington, wenn die gegnerische Partei an der Regierung ist, also in der Wildnis. Und sie versuchen in den letzten Wochen noch Einfluss auszuüben, was geschieht. Also da passiert sehr viel hinter den Kulissen. Joe Biden reicht zwar Trump die Hand zur Transition, aber wie gesagt,
am Kamin.
Ja, am Kamin, aber seine Departemente arbeiten in Hochdruck daran, zum Beispiel noch Klimaprojekte umzusetzen, Geld rauszupumpen, das gesprochen wurde durch den Kongress, aber noch nicht an die Empfänger gelangt ist. Sie versuchen auch die angekündigten Entlassungen von Berufsbeamten zu verhindern, solange wie möglich. Da werden noch sogenannte Midnight Regulations kommen, also Regeln, die verhindern sollen, dass Trump zu schnell seine neue Pläne umsetzen kann.
Okay.
Trump will ja die Verträge abändern, damit er Beamte, die ihm politisch nicht passen, entlassen kann. Das hat er am Ende der ersten Amtszeit auch schon versucht und da hat er angekündigt, dass er das tun will. Das heißt, auch Demokraten haben eben aus der ersten Amtszeit von Trump gelernt.
Aber empfinden sich so ein bisschen als in der Resistance oder Resistance, wie man das auch in den USA sagen würde.
Ja, genau, dieses Wort hört man sehr oft in demokratischen Kreisen. Das heißt, und dieser Resistance wird nicht so auf der Straße ausgetragen. Man sieht also keine großen Demonstrationen, keine Pussy-Hats. Die sind aus der Mode geraten, offenbar. Mhm. Und man kann davon ausgehen, dass der Widerstand eher in den Gerichtssälen sich manifestieren wird. Da gibt es zum Beispiel das Netzwerk Democracy Forward. Das sind hunderte von Anwälten, die sich zusammengeschlossen haben, um Initiativen der Trump-Regierung mit einer Flut von Klagen einzudecken.
Okay.
Und ein gutes Bollwerk der Demokraten ist auch der Föderalismus.
Ja, ja.
Die Gouverneure, wie zum Beispiel Gavin Newsom, also demokratische Gouverneure, wollen zusammen mit ihren Parlamenten Gesetze verabschieden, die zum Beispiel Migranten vor der Verfolgung schützen oder die Abtreibungsfreiheit nochmals stärken oder ja auch zum Beispiel Klimagesetze noch auf der Ebene der Teilstaaten schreiben.
Okay. Das heißt, nach dieser deutlichen, doch sehr bitter deutlichen Niederlage ist man aus der Schockstarre doch erwacht jetzt in dieser Transition und bereitet sich aktiv auf die Opposition vor.
Ja, und es werden in der Opposition, wie das ist in den USA, alle erdenklichen rechtlichen und politischen Mittel eingesetzt, um Trump zu stoppen, zu bekämpfen. Aber die Demokraten müssen schauen, dass sie nicht nur Widerstand machen, sondern sich auch überlegen, was eigentlich geschehen ist, weshalb sie diese Wahlen verloren haben, und zwar breit. Und sie haben fast bei allen Wählergruppen Anteile verloren. Es war eine deutliche Bewegung hin zu Trump und weg von den Demokraten. Und sie müssen sich wirklich überlegen, wie sie die nächsten Wahlen gewinnen können, mit welchen Kandidaten. Das wird sich in 2 Jahren schon stellen in den Midterms.
Also wie ein Comeback quasi gelingen könnte.
Genau, ja, damit sie nicht dauerhaft in der Wilderness landen.
Die Transition, die geht noch bis zum 20. Januar, wenn Donald Trump dann offiziell vereidigt wird und die Regierungsgeschäfte übernimmt. Bis dahin bleibt es spannend. Isabel, ich danke dir ganz herzlich.
Danke dir, Marlene.
Das war «Amerika hat entschieden», der geopolitische Podcast der NZZ mit Auslandredaktorin Isabel Jacobi. Mein Name Marlene Oehler. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Oder wie manche Amerikaner heute sagen:
Welcome to the resistance.